Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Nur der FCK. Eigentlich hatte uns der erste FC Kaiserslautern für heute einen der Spieler versprochen, aber aufgrund der sportlichen Lage haben wir das sein lassen, in beiderseitigem Einverständnis sozusagen, denn wer redet als Spieler schon gerne nach einem 0:4 bei Viktoria Berlin? Und deshalb sind wir sehr froh, dass sich Erik Scherer bereit erklärt hat, heute Gast zu sein bei uns im Podcast. Erik Scherer, ich zitiere einmal von deiner Homepage: journalistische und redaktionelle Arbeiten aller Art und für jeden Themenbereich. Aber ich glaube, der Sport steht auch relativ weit oben bei diesen Themenbereichen.
Ja, das ist geburtsbedingt bei mir. Ich bin in Landstuhl geboren, das ist 16 Kilometer von Kaiserslautern weg. In meiner Generation hat noch jeder Fußball gespielt, egal wie gut, egal ob auf dem Bolzplatz oder halt auch im Verein. Fußball, gab nur Fußball, und wenn Fußball, dann gibt's in der Pfalz halt nur den FCK. Ich habe mal gesagt, wenn du in der Pfalz geboren bist, wirst du entweder FCK-Fan oder ein Arschloch, und da stehe ich eigentlich bis heute dazu.
Okay, der FCK-Fan Erik Scherer. Wir sind ungefähr gleich alt, ich bin in Trier aufgewachsen. Selbst da gab es zwar die Eintracht, die da teilweise sogar in der zweiten Bundesliga Süd rumgedümpelt ist, sage ich jetzt mal. Aber da sind Scharen immer am Wochenende zum ersten FC Kaiserslautern gefahren. Das war tatsächlich so. Und teilweise kommen die Fans ja immer noch aus dem Bereich, oder?
Oh ja, wir haben gerade vor 2 Wochen haben wir einen aus Rivenich, einen sehr bekannten FCK-Fan besucht. Der heißt Klaus Toppmöller. Und auch der ist, auch wenn er nicht immer nur gute Erfahrungen mit dem FCK gemacht hat, ist das immer noch ein absoluter FCK-Fan. Und ich glaube, wenn mal ein FCK-Funktionär einfach bei dem anrufen würde und einfach mal sagen würde, Tobi, was ist, gehen wir mal ein Bier trinken, der würde sofort sagen, wo soll ich hinkommen?
Ist ja immer noch Rekordtorschütze, Klaus Toppmöller des ersten FC Kaiserslautern feierte, und das war wahrscheinlich auch der Anlass des Besuchs, seinen 70. Geburtstag.
So ist es.
Ja, Klaus Toppmöller, den könnten die Kaiserslauterer, da können wir gleich schon zur aktuellen Situation kommen, vorne im Sturm, glaube ich, auch heute noch ganz gut gebrauchen, oder?
Wenn er 30 Jahre jünger wäre, mit Sicherheit, na gut, 30, glaube ich, schon 40 Jahre mittlerweile, ja, die er jünger sein müsste, aber da kann man nur von träumen.
Denn eins ist Fakt, schauen wir mal auf die Statistik, da steht die 0, und zwar vorne. In der Liga 3 Spiele, 0:0 gegen Braunschweig, das war der Auftakt zu Hause, dann das 0:1 in Meppen und jetzt am Wochenende das 0:4 bei Viktoria Berlin. Dazwischen noch, was eigentlich so ein bisschen Hoffnung bereitet hat, dieses knappe 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal. Wie lässt sich das erklären, dass man nach so einer kämpferisch insbesondere sehr guten Leistung gegen Gladbach zu Hause plötzlich 4 beim Aufsteiger in Berlin kassiert und immer noch keins schießt?
Ja gut, die Fatalisten, und davon gibt es ja in und um Kaiserslautern mittlerweile einige, würden jetzt sagen, das ist Kaiserslautern. Witzigerweise am Freitag in der PK vorm Spiel hat mein Kollege Thomas Hilmes noch den Marco Antwerpen darauf aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, wenn so Spiele waren wie jetzt im DFB-Pokal, wo es hinterher heißt, ah ja gut, verloren, aber es war eine Leistung, auf der können wir aufbauen. Und hat er gesagt, wenn solche Kommentaren kommen, dann gibt's beim FCK hinterher immer garantiert was auf die 12. Da sagte Antwerpen, okay, aber ich bin ja erst 16 Spiele hier, das war früher so, das wird bei mir nicht so sein. Und ja, man sah, wie der arme Mann dann nach dem Spiel ratlos am Spielfeldrand stand, hat er wahrscheinlich auch an diesen Dialog gedacht,
nehme ich mal an. Wir haben auch 2 Stimmen nach dieser Partie, unter anderem den Trainer, aber du hast dazu noch ganz kurz Thomas Hilmes angesprochen, der Betze brennt, für die arbeitest du seit letztem Jahr auch mit. Thomas Hilmes war ja auch schon hier im Podcast zu Gast, und da wollen wir später noch drauf eingehen, wenn wir uns mit deiner Person so ein bisschen weiter beschäftigen. Zunächst mal aber nochmal zurück auf dieses Spiel in Berlin. Wir haben 2 Stimmen. Die erste kommt vom Kapitän nach dieser Partie, von Jean Zimmer.
Hier 4:0 unterzugehen, tut schon sehr weh. Und da entschuldige ich mich bei jedem Einzelnen, der heute hier war und uns unterstützt hat, und die Leute zu Hause vom Fernsehen. Wir haben es nicht geschafft, das auf den Platz zu bringen, was wir uns vorgenommen haben. Und haben auch leider nicht so agiert wie gegen Gladbach. Und dann verlierst du so ein Spiel. So, ich glaube, dass wir danach auch noch 1-2 Chancen hatten. Im Endeffekt lassen wir uns dann zu einfach aus, kontern, machen zu leichte Fehler.
Das erinnert mich an solche Floskeln, die wir beim FCK im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, die man eigentlich immer gehört hat in der Vergangenheit. Wir haben nicht ins Spiel gefunden, wir haben zu viele Fehler gemacht. Woran kann das liegen nach dieser durchaus engagierten Leistung gegen Gladbach?
Ja, man muss halt sagen, was sollen die Spieler nach so einem Spiel auch sagen? Ich bin noch nie so ein Fan gewesen von diesen Statements, die unmittelbar nach dem Abpfiff eingeholt werden, weil klar, wenn du so eine Abfuhr bekommen hast, was willst du denn als Spieler? Natürlich sagen die dann immer dasselbe. Ja, wie kann man das nach der Leistung gegen Gladbach erklären? Eigentlich gar nicht. Deswegen, wenn du ehrlich bist, bin ich ja auch hier, weil es eigentlich sonst keiner erklären will. Aber wie gesagt, es sind halt unterschiedliche Spiele und wie ich schon sagte, es ist halt so, meistens gibt's dann beim FCK, wenn du so ein Spiel gemacht hast, wo du eigentlich ganz gut warst und es heißt, wir müssen auf dieser Linie jetzt weitermachen und dann gibt es halt schon seit Jahren regelmäßig dann hinterher was auf die Schnauze. Das ist halt so.
Wir haben einige Fanreaktionen eingeholt. Das hat wiederum Sebastian Zobel gemacht, der leider krank geworden ist. Auf diesem Weg gute Besserung und schnelle Genesung. Aber die Stimmen, die hat er per Twitter dennoch eingesammelt. Zum Beispiel die von Chris Pfirmann. Der schreibt, ganz ehrlich, ein großes Rätsel ist mir dieser Club mittlerweile. Würde ich an Flüche glauben, hätte ich immerhin eine mögliche Erklärung. Es kommt mir nämlich wie einer vor. Ansonsten macht es mich mittlerweile nur noch müde nach all den Jahren. Das finde ich sehr beeindruckend. Die Fans sind irgendwie genauso ratlos wie wir Journalisten oder die Spieler selbst wahrscheinlich oder die Verantwortlichen auf dem Betzenberg.
Ja, die Beschreibung kann ich von der Emotionalität zu 100% nachempfinden. Das geht mir genauso, wenn ich so ein Spiel dann analysieren soll für Der Betze brennt. Ich gucke dann auch erstmal auf meinen PC-Monitor. Und überleg mir, was willst du darüber eigentlich noch schreiben? Mhm. Und dann werden es doch wieder 200 Zeilen. Also es geht dann irgendwie doch. Und ich denke, es ist halt der Punkt wirklich, man könnte an einen Fluch glauben, aber man darf es halt nicht. Man muss halt gucken, dass es dann jetzt wieder weitergeht. Und man muss halt immer die aktuelle Situation analysieren, auch wenn es auf dem Papier so aussieht, wie wenn es jedes Jahr dasselbe wäre. Es ist nicht jedes Jahr dasselbe. Man muss immer gucken, was ist dieses Mal das Problem und ja, wie kann es der Trainer gelöst bekommen.
Stichwort Trainer, obwohl du kein Freund, hast du gerade gesagt, von Statements unmittelbar nach dem Spiel bist. Marco Antwerpen hat sich dann trotzdem geäußert.
Ich glaube, wir bieten hier heute eine Leistung an, die sich dann, glaube ich, auch im Ergebnis widerspiegelt, wahrscheinlich noch höher. Wir hätten verlieren müssen und so kannst du dich einfach nicht präsentieren, gerade wenn wir so eine Unterstützung von den Fans hier in Berlin bekommen. Und da müssen wir uns der Kritik stellen und das mache ich auch gerne, da gehe ich gerne hin und versuche da klärende Gespräche zu führen. Die Mannschaft sollte dann auch mit im Boot sein und dann versuchen wir halt einen Weg zu finden, der erfolgreicher ist.
Wie kann denn, Erik, dieser Weg aussehen? Er hat ja schon mal diese Situation gehabt. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Magdeburg, was ja unterirdisch war in der Vorsaison. Dann hat er Straftraining und Training morgens um 7 Uhr. Und da hat man so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Mannschaft hat's kapiert. Auch vom Kopf her, die Leistungen wurden ein bisschen besser, es wurden Punkte eingefahren. Was kann Marco Antwerpen mit dieser Erfahrung aus dem Vorjahr denn jetzt noch machen?
Ja, also das Straftraining und so, das wird halt auch immer so ein bisschen von den Boulevardmedien zugespitzt. Du hast ja auch schon die Gelegenheit gehabt, sich mit Marco Antwerpen mal ein bisschen ausführlicher zu unterhalten. Also es ist kein Typ, der jetzt Straftraining macht oder die Spieler jetzt über den Platz hetzt, bis sie sich übergeben müssen. Der hat da schon ein Konzept und eine Idee dahinter. Und nach diesem Magdeburg-Spiel hatte er dann auch mal 14 Tage Zeit und da hat er halt in der ersten Woche in der Tat, also so hat er es mir erklärt, Willensschulung gemacht. Das ist also auch eine Trainingsphilosophie, das ist nicht einfach nur die Spieler quälen, sondern um die Spieler halt mal bewusst an die Grenzen zu bringen, um ihnen halt auch zu zeigen, dass er also wo halt, dass es immer noch ein bisschen mehr geht. Und in der zweiten Woche von diesen 14 Tagen, die er nach dem Magdeburg-Spiel zur Verfügung hatte, in der zweiten Woche hat er dann durchaus auch taktische Sachen gemacht, hat er auch dieses Wechselspiel angeübt mit Felix Götze, der dann immer Viererkette, Dreierkette, das hat er ja dann, hat der Götze ja dann auch in den abschließenden 10 Spielen dann immer gespielt und so, dass er immer, dass man taktisch variabel war. Das sind also die Dinge, die er in diesen 14 Tagen gemacht hat. Was er jetzt zwischen diesem Sonntag in Berlin und am Samstag in München da jetzt groß machen kann, Das weiß ich auch nicht, aber er wird sicherlich versuchen, was geplant zu machen und auch was Konzept hat.
Du hast Felix Götze angesprochen, dem wünschen wir natürlich auch schnelle Genesung nach seinem Zusammenprall mit dem eigenen Mitspieler, mit Sänger. Ist er auf dem Weg der Besserung und wir hoffen, dass er auch bald wieder zurück ist. Kopfverletzungen sind ja nie so ganz ohne, da muss man natürlich aufpassen. Wir haben noch eine Fanmeinung von Benny Jünger. Ich würde gerne wissen, warum da keine Einheit auf dem Platz ist, warum keine Hierarchie, kein Spielaufbau, Standards zum Fremdschämen, Ballverluste ohne Not. Warum wird auf die Spielsituation so spät reagiert? Und dann schreibt er noch oder fragt noch, warum so viele Verletzte? Gut, das kommt, denke ich mal, immer vor. Das ist mehr oder weniger, glaube ich, Zufall oder das kommt halt vor. Aber die Fragen, die er davor stellt, mit Spielaufbau, Standards, Ballverluste, die Reaktion auf Spielsituationen, ich habe nur Ausschnitte gesehen von diesem Spiel in Berlin, aber da hat man schon gemerkt, das war ja teilweise, da kam ja auch kein Pass mehr an, da war ja irgendwie überhaupt keine Struktur mehr drin.
Ja gut, das passiert halt, wenn du demoralisiert bist als Gegner. Also wenn wir nur über dieses Viktoria-Berlin-Spiel reden, werden wir tatsächlich nichts Gutes finden. Da können wir auch sagen, das Beste wäre, wenn man die Mannschaft abmeldet. Man muss die vier Spiele als Ganzes sehen und es ist nicht so, dass da nur planlos gekickt wird. Also die haben ja gegen Braunschweig ein ganz ordentliches Spiel gemacht.
Und gegen Gladbach, fand ich, waren ein paar sehr gute Szenen dabei.
Und gegen Gladbach, wenn da das 1-1 fällt und man geht zumindest in die Verlängerung, dann ist das auch was für den Kopf der Spieler dann wieder besser ist fürs nächste Spiel. Aber Braunschweig war nun mal das erste Spiel, wenn da mit ein bisschen Glück 1-0 gewonnen wird, dann geht man auch in das Meppen-Spiel anders rein. In Meppen war es ein bisschen, bis der Gegentreffer fällt, war auch das Meppen-Spiel nicht so schlecht. Nur danach war halt das Problem, die Meppener haben sich halt darauf verstanden, dann zurückzuziehen, auf Konter zu spielen. Und das ist natürlich dann immer, wenn man dann in der dritten Liga gegen einen tiefstehenden Gegner spielen muss, dann haben fast alle Drittligisten Probleme. Weil so das Bespielen von tiefstehenden Gegnern, das ist halt so eine Kunst, da brauchst du halt schon Fußballer, die so ein bisschen über dem Schnitt sind und gut, die hat halt kaum jemand.
Jetzt kommen die Löwen am Samstag 1860. Ist es ein bisschen einfach, wenn ich einfach nur sage, da fehlt jetzt endlich mal ein Erfolgserlebnis. Andererseits, die Löwen sind ja auch jetzt, wie sagen die Experten, immer keine Laufkundschaft. Das ist ja ein Club, der auch sehr ambitioniert ist. Und das wird ja auch in keinem Fall einfach. Übrigens live auch im SWR-Fernsehen am Samstag ab 14 Uhr. Wieder mit dem Experten Thomas Riedel, den spreche ich an, weil der ja weiß, wie die Löwen ticken, hat, glaube ich, ist da immer noch unvergessen, nachdem er mal ein sensationelles Tor gegen die Bayern erzielt hat. Aber das liegt lange zurück. Wir sind in der Gegenwart. Ist, wenn du dir die vier Spiele, nehmen wir jetzt nicht mal nur das Viktoria-Spiel, denkst du, dass gegen die Löwen irgendwie was drin ist? Oder ist mittlerweile die Angst vor eigenen Leuten, es sollen ja wieder 20.000 kommen, obwohl ich da immer noch nicht sicher bin, was die Inzidenzwerte angeht, angeblich sind die zugelassen, ist die Angst, dann wieder zu versagen, bei den Spielern mittlerweile im Kopf drin?
Okay, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn wir jetzt sagen, eine FCK-Mannschaft hat Angst vor ihrem eigenen Publikum, dann würde ich sagen, wenn wir das so akzeptieren, soll man die Mannschaft abmelden. Zum Spiel, sagen wir mal nüchtern taktisch betrachtet, würde ich sagen, es ist insofern eine Chance da, weil man da wieder einen Gegner hat, vor der Brust hat, der sicherlich versucht mitzuspielen, der jetzt also nicht, zumindest nicht solange es 0-0 steht, wird er nicht versuchen, rein auf Konter sein Spiel aufzuziehen. Die 60er sind eine Mannschaft, die dominant spielen wollen. Das wiederum ist halt auch gut für den FCK, weil da kann er auch wieder versuchen, mehr übers Umschaltspiel zu kommen. Da hat man zum Beispiel gegen Meppen gesehen, dass sie das bisweilen gar nicht so schlecht hinkriegen. Wichtig ist halt bei Lautern, dass halt die sogenannten Leistungsträger halt Leistungsträger werden. Das hast du vorhin auch schon in den Kommentaren angesprochen. Wie gesagt, da müssen auch ein Wunderlich, muss mal, der konnte Freistöße schießen bei Viktoria Köln früher. Dafür ist er vergöttert worden. Beim FCK landen die bislang noch in der Mauer. ich verstehe es auch nicht. Wie gesagt, das sind die Sachen, die besser werden müssen. Also beim FCK muss vieles besser werden, aber das Spiel ist, sagen wir mal, von der taktischen Ausrichtung her durchaus so, dass es dem FCK auch entgegenkommen kann und dass er was draus machen kann.
Und die Stürmer, beziehungsweise ist eigentlich egal, wer, es muss endlich mal ein Tor erzielt werden. Ich glaube, das könnte ja auch noch so ein Brustlöser sein, wenn man endlich mal die Bude trifft, oder?
Ja, das ist ja, wie gesagt, das ist halt viel Kopfsache. Das ist das, was ich eben sagte. Mit ein bisschen Glück, es wäre vielleicht nicht unbedingt verdient gewesen, aber mit ein bisschen Glück kann man vielleicht das Saisonauftaktspiel gegen Braunschweig gewinnen. Und da geht man schon im Kopf ganz anders ran. Deswegen halte ich auch nichts davon, jetzt die Stürmer zu verteufeln. Es ist wirklich so, wenn die ein, zwei Mal getroffen haben, dann würde es wahrscheinlich auch besser gehen.
Noch eine Fanmeinung von Pascal Blenge, der schreibt, also ich mache mir ernsthafte Sorgen, es fehlt Wachsamkeit, Ruhe und Abgezocktheit. Der arme Raab wird verheizt und keiner findet eine Antwort. Ich sehe keine Hoffnung. Was soll jetzt noch passieren? Wir treffen nicht, wir haben Angst, es gibt keine Mentalität. Ich habe Angst. Das kommt bei mehreren vor, dass die sich wirklich ernsthaft Sorgen machen. Und wer so ein richtiger FCK-Fan ist, der leidet.
Natürlich, ich leide auch. Aber gut, wie gesagt, Mentalität, jetzt die Frage ist ja nicht, ist die nicht vorhanden? Die Frage ist vielmehr, wo ist sie hin? Also ich habe gerade gestern mal geguckt, also die Spieler, die in der letzten Saison, im vorletzten Saisonspiel bei Viktoria Köln aus dem 1:3 nach 60 Minuten noch ein 3:3 gemacht haben, davon waren jetzt am Samstag, glaube ich, auch noch, nee, am Sonntag war es ja, am Sonntag noch 10 auf dem Platz. Also, und da, die hatten ja da auch die Mentalität, das Spiel noch umzubiegen. Also, wie gesagt, es ist nicht so, dass keine Mentalität vorhanden ist. Ich denke schon, dass diese Spieler das drauf haben. Nur die Frage ist im Moment, wo ist die Mentalität hin? Und da rätseln wir halt alle.
An diese Mentalität knüpft Sebastian@slh179. Er schreibt, es kann ja nur am Kopf liegen. Ich glaube, das FCK-Wappen auf der Brust ist gleichzeitig auch eine Bürde. Jeder Spieler weiß, was los ist, wenn Erwartungen mal wieder enttäuscht werden und sind dadurch bewusst oder unbewusst blockiert. Ein Gegentor und das Denken geht wieder los, schreibt er. Ist das psychologisch richtig analysiert?
Kann man sicherlich so sagen, aber was willst du dagegen machen, wenn dich das FCK-Emblem auf der Brust hemmt und dann solltest du das Trikot erst gar nicht anziehen. Es ist halt leider so, es ist banal, aber es ist so.
Müssen wir abwarten, wie es jetzt sportlich weitergeht. Also eine Patentlösung hat, glaube ich, selbst Marco Antwerpen nicht, sonst hätte er die längst aus dem Hut gezaubert. Und wie die Woche hier abläuft, also ich kann mir gut vorstellen, dass er weiß, was er zu tun hat, ob die Spieler es dann umsetzen werden am Samstag gegen 1860 München. Das werden wir sehen und müssen einfach abwarten. Bevor wir gleich später nochmal auf den derzeitigen FCK zurückkommen, wollen wir uns ein bisschen mit dir selbst beschäftigen. In Landstuhl in der Pfalz geboren, das hast du eben schon mal angedeutet, also in der Westpfalz, mittlerweile aber in Mainz heimisch. Auch so ein bisschen Fan geworden dann von Mainz oder bleibt man dann immer rot, FCK oder?
Man bleibt immer FCKler. Ich meine, ich bin mal vom Oberbürgermeister Beutel, der hat mich mal versucht zu überreden, doch mal zu konvertieren und dem musste ich das dann auch mal erklären. Lieber OB, man kann in seinem Leben vielleicht 5 oder 6 Mal die Lebenspartnerin wechseln, aber man kann seinen Verein nicht wechseln und das hat er damals verstanden. Und wie gesagt, das ist so, also Mainz 05, ich muss zugeben, ich bin seit 13 Jahren halt mit einer Frau zusammen, die halt auch ein bisschen Mainz 05 guckt und die halt auch gern mal ins Stadion geht. Und da ich ja ein anständiger Mann sein will, gehe ich dann halt auch mal mit. Und wenn die Mainzer gut spielen, lächle ich auch mal.
Wir wollen jetzt nicht zu viel über Mainz reden, aber so ein Stück weit diese Mentalität, die man bei diesem 1:0 gegen Leipzig gesehen hat, aufgrund dieser ganzen Hintergründe mit Corona, mit Quarantäne, da könnte sich der FCK ja schon mal so ein bisschen eine Scheibe dran abschneiden, oder?
Ja, das ist genau der Spirit, der in Kaiserslautern fehlt. Ne? Das ist dieses, das hat Kaiserslautern mal groß gemacht. Einfach so dieses, gerade wenn man so sehr Underdog war, wie es eigentlich mehr nicht mehr geht. Und da hat man da immer die besten Spiele gemacht. Und das haben die Mainzer, da werde ich wahrscheinlich jetzt in Shitstorm enden dafür, dass ich das jetzt sage, aber da haben die Mainzer mal leider den Lautern gezeigt, wie sie das angehen müssen.
Ja, ich bin ja immer noch guter Hoffnung, bin zwar auch schon etwas älter, dass ich vor meinem Rentendasein vielleicht sogar noch mal beide Teams in einer Klasse sehe, aber je mehr Jahre wegschwinden, desto weniger lebt diese Hoffnung. Du machst neben Sport, also Betze Brent haben wir eben schon mal angesprochen, aber auch andere Dinge. Interessanterweise hast du einen Roman geschrieben, das ist eher so ein Abenteuerroman, Der dicke Mann und das Meer. Was ist das?
Ja. Ah ja gut, man hat auch andere Interessen außer Fußball. Ich muss auch sagen, in manchen Jahren bin ich halt auch froh, dass ich auch immer mal oder dass ich auch ein bisschen einen anderen Horizont habe. Und Der dicke Mann und das Meer, das ist halt ein Abenteuerroman. Ja, ich habe halt mal eine Segelreise um Spitzbergen gemacht und so. Und das hat mich halt inspiriert, auch mal so ein Buch zu schreiben. Ich habe auch mal aus einem Buch halt über einen Krimi geschrieben, der an Fasnacht spielt. Da spiegelt so meine Erfahrungen wieder, die ich als Lokaljournalist bei der Mainzer Rheinzeitung gemacht habe, so in der Fasnachtsberichterstattung. Das sind halt so Dinge, die verwertet man dann mal. Und ja gut, ich habe halt Spaß dran. Ja.
Ist aktuell auch mal wieder ein bisschen was Längeres geplant neben dem Betze Brent?
Ich schreibe auch zurzeit auch an einem sehr unfußballerischen Roman, aber wie gesagt, so über ungelegte Eier rede ich da nicht so gerne. Also ist was im Entstehen, aber weil am Ende wird doch nichts draußen, dann schämt man sich, dass man drüber geredet hat.
Wir werden das natürlich beobachten und das könnt ihr auch, denn Erik Scherer hat eine wirklich sehr interessante Homepage, kann man gerne mal draufgehen, ganz einfach, erikscherer.de. Mein Betze-Tagebuch, das ist auch was du geschrieben hast. Ja. 2021 ist also noch relativ aktuell und da ist der Untertitel Lichtjahre vom deutschen Spitzenfußball entfernt. Trifft nach wie vor zu.
Ja, da du meine Generation bist, müsstest du das eigentlich erkannt haben. Das ist die Tonalität, das ist der Vorspann von Raumschiff Enterprise, den ich da ein bisschen umformuliert habe. Ich bin sicher, wer so Jahrgang 62 ist um diese Zeit, hat das bestimmt sofort gemerkt.
Wie kam das zustande, einfach mal deine Komplettsaison so ein bisschen Revue passieren zu lassen?
Ja, ich hatte im Jahr davor hatte ich für den Kulturkon-Verlag in Berlin habe ich eine Fußballfibel geschrieben über den ersten FC Kaiserslautern. Und da hatte ich auch das Konzept gewählt, dass ich mich selber praktisch durch eine Saison FCK bekleide, aber ausgehend von diesen Erlebnissen, von der Tagesaktualität immer wieder abschweife und dann so meine Erinnerungen an frühere goldene Zeiten dann immer einbaue in das Buch. Und das hat mir dann auch so Spaß gemacht, dass ich dann gedacht habe, das setze ich jetzt einfach mal fort und schreibe dann über die folgende Saison auch so ein Tagebuch mit ein paar Reminiszenzen an alte Spiele, an alte Zeiten und so. Und ja, auch das hat mir jetzt viel Freude gemacht. Ich will jetzt auch das dritte Buch schreiben. Ich habe mir vorgenommen, ich will das so lange machen, bis so ein Buch dann auch mal ein Happy End hat, bis dann am Ende im letzten Kapitel wir dann tatsächlich aufsteigen und ja gut, und aber das wird mir gelingen, ich bin sicher.
Also wie gesagt, die Hoffnung, und das haben auch einige Fans geschrieben, die stirbt bekanntlich zuletzt, ist so eine blöde Fußballfloskel, die, denke ich mal, aber auf vieles zutrifft. Neben diesen ganzen genannten Dingen hast du aber auch über einige Jahre einen Blog rausgegeben, blog42.de hieß der, und da hab ich mal so ein bisschen nachgeforscht, da gab es einen über Andreas Brehme. Das kann ich mir ganz spannend vorstellen, Andreas Brehme zu interviewen. Ich habe die Erfahrung auch gemacht, als er damals Trainer war, und die Antworten waren zwischen 2 und 5 Sekunden. Wie war es bei dir?
Da muss ich jetzt ehrlich sagen, diesen Beitrag habe ich nicht auf der Basis eines Interviews mit Andreas Brehme geschrieben, sondern er hatte, das war halt so im ersten Corona-Lockdown, da haben die Kollegen, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Sender das war, die haben so eine Serie gehabt, Mein Nachbar, der Weltmeister. Und die war so aufgezogen, dass der Moderator praktisch im Hinterhof auf dem Balkon stand und die Blumen gegossen hat. Und Andi Brehme stand auf dem Balkon daneben im Morgenmantel und mit einer Tasse Kaffee. Und da haben die, das war so als Balkongespräch zwischen Nachbarn, war das inszeniert. Und da haben die 5 Folgen draus gemacht und Andi Brehme hat halt aus seinem Weltmeisterleben erzählt. Und wie gesagt, er hat Ja, er hat 10 Jahre von seiner Karriere in Kaiserslautern gespielt und seine großen Erfolge hat er allerdings als Nationalspieler gehabt und als Spieler von Bayern und so. Und da war so ein bisschen eine Unwucht drin. Er hat also ein bisschen wenig über Kaiserslautern erzählt. Mhm. Und was er über Kaiserslautern erzählt hat, war jetzt gut. Er hat sich positiv über Otto Rehhagel geäußert, was ja auch in Ordnung ist. Aber so seine eigene Rolle, zum Beispiel als er selber Teamchef war damals in Kaiserslautern und so, das hat er völlig unterschlagen. Und da musste ich mal halt ein paar Dinge klarstellen, mhm. weil er war seine Zeit als Teamchef, da sind auch ein paar Sachen gelaufen, die halt wirklich nicht so gut waren. Die sind sicherlich nicht ursächlich für die Situation, in der FCK heute ist. Aber wie gesagt, wenn er damals ein bisschen besseren Job gemacht hätte, könnte vielleicht ein bisschen was anders gelaufen sein.
Damals war Reinhard Stumpf noch mit dem Boot. Ich glaube, das war ja die Zeit. Also für uns, wir diskutieren ja auch sehr oft im Bekannten- oder Freundeskreis. Also für mich persönlich, ich beobachte den FCK ja auch schon seit Ende der 80er Jahre, war, glaube ich, ausschlaggebend, dass man damals mit der deutschen Meisterschaft, mit der zweiten, 98, dann so ein bisschen die Bodenhaftung verloren hat. Und dann kam der Weltmeister, Joker F., dann kam Taribo West, das ist für mich so ein Ding, wahrscheinlich netto für brutto, wie es immer so schön heißt. Und ich glaube, da wurde viel kaputt gemacht, oder?
Da kommen wir jetzt wirklich mit 30 Minuten nicht mehr hin, wenn wir jetzt die letzten 20 Minuten analysieren. Gut, das ist, du hast jetzt Djorkaeff angesprochen. Wie gesagt, also ich habe in Erinnerung, dass der in seiner ersten Saison unter Otto Rehhagel eine hervorragende Saison gespielt
Stimmt.
hat. Also der hat,
sportlich,
der, okay. Der hat Spiele gemacht, wo ich mich wirklich gerne dran erinnere. Dann kam allerdings Andreas Bremer als Teamchef und der konnte halt einfach mit dem Spielertyp irgendwie nichts mehr anfangen. Und gut, der hat sicherlich auch damals ein Gehalt bezogen, wo man heute nur von träumen kann. Da könnte man heute wahrscheinlich die ganze Mannschaft mitfinanzieren. Aber wie gesagt, das war damals, sah ich das schon gerechtfertigt an. Taribo West war dann so ein Transfer, den hatte wohl auch Andreas Bremer eingefädelt mit angeblichen Freunden von Inter Mailand und so. Und das sind halt so Geschichten, wo ich sage, der ist da über den Tisch gezogen worden, weil Taribo West hat damals eigentlich gar nicht mehr so richtig wie ein Profi agiert, sondern der war ja auch Laienprediger und hatte, glaube ich, eine Gemeinde in Mailand und so. Und das war eigentlich was er mit viel mehr Leidenschaft gemacht hat, wie Fußballspielen. Und da glaube ich, wenn man das ein bisschen besser recherchiert hätte im Vorfeld, hätte man so einen Transfer vermeiden können. Also wie gesagt, das geht jetzt, haben wir ja schon über West und Djorkaeff, das sind schon zwei verschiedene Kapitel. Du siehst, da sind
es
so viele.
Es gibt hunderte Kapitel.
Da haben in den letzten 20 Jahren haben viele Leute viele Fehler gemacht und man kann es nicht immer nur drauf aufhängen, dass zum Beispiel jetzt dieses WM-Projekt, Stadionprojekt, das war auch ein Riesenklotz am Bein, ist noch ein Riesenklotz am Bein, aber es ist nicht der einzige Fehler, der in Kaiserslautern gemacht worden ist.
Jetzt wollen wir aber aufhören, in die Vergangenheit zu schauen. Wir wollen nach vorne schauen. Samstag, Betzenberg, 14 Uhr, live im SWR-Fernsehen, 1860 München. Was glaubst du, was ist drin?
Also ich sage jetzt, wie gesagt, ich will jetzt nicht euphorisch werden. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, es muss jetzt auch nicht die Abfuhr geben, mit der jeder rechnet. Ich sage mal 1-1.
Das ist doch mal ein solider Tipp. Immerhin wäre dann nicht nur ein weiterer Punkt auf der Habenseite, sondern auch der erste Treffer, ganz genau. Wir wollen enden mit einem weiteren Fan. Dennis hat geschrieben, man denkt vor der Saison, das passt alles. Die Euphorie ist da, man freut sich auf alles. Und nach 4 Spielen bist du wieder genau da, wo du letzte Saison aufgehört hast. Tief im Tabellenkeller ohne Aussicht auf Besserung. Das frustriert, tut weh. Und du fragst dich, was ist da los mit deinem Verein, mit dem du durch dick und dünn gehst? Für mich liegt es nicht am Trainer, sondern an der Einstellung und der Moral unserer Jungs. Die können kicken, aber wohl nur, wenn sie wirklich wollen. Und jetzt kommt für mich der entscheidende Satz. Wie heißt es aber so schön? Lauterer geben niemals auf, sie kämpfen. Die Fans haben immer noch die Hoffnung nicht verloren. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut in diesen Zeiten.
Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ein schönes Schlusswort.
Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Besuch, Erik Scherer, bei uns im Podcast Nur der FCK. Wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder positive Nachrichten über den FCK schreiben, erzählen und auch auf allen möglichen Wegen veröffentlichen können. Und ich sag's gerne nochmal, Samstag 14 Uhr Live-Spiel bei uns gegen 1860 München. Vielleicht ist das ja der Punkt, wo der FCK die Kurve kriegt. Und dann kann es ja eigentlich nur noch besser werden. Herzlichen Dank, Erik Scherer. Und das war
nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Tor!